Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast. Heute nehme ich dich mit in das Herz Südamerikas, nach Bolivien. Wirklich ein Land voller Kontraste, von einer spektakulären Salzwüste bis hin zum Regenwalddschungel. Ganz vielfältigen, tollen Highlights, die man dort machen kann. Schlafen unterm Sternenhimmel bis hin zu kulinarischen, wirklich absoluten Köstlichkeiten. Und ich muss erstmal aber sagen, danke, Michael. Du bist ja ein Handgepäck-Podcast-Zuhörender, der sich auch gemeldet hat und gesagt hat, du Franzi, ich möchte gerne nach Bolivien reisen. Kannst du mir helfen? Ich möchte gerne eine Folge dazu hören. Nenn mir ja ein paar Empfehlungen. Hat sozusagen mir auch ganz viele Fragen zugeschickt, die er schon hat. Und das ist natürlich super, weil ich mache die Podcasts natürlich auf jeden Fall auch für mich und meine eigene Reisevorbereitung, aber teile es natürlich auch mit euch, damit ihr ja euch auch auf eure Reisen vorbereiten könnt. Und ja, ich habe die liebe Esti gefunden. Esti ist eine Deutsch-Bolivianerin, die in Deutschland geboren wurde, aber vom Alter 6 Jahre bis 18 Jahre in Bolivien gewohnt hat und dort zur Schule gegangen ist, quasi die Kultur auch komplett hautnah miterlebt hat. Und die liebe Esti habe ich im Interview. Sie ist selbst mittlerweile ja lebhaft in der Schweiz und auch Expertin für das Thema Schlaf, Schlafcoach für vor allem Kinderschlaf und hat eine wunderbare Seite, Olivia Sleeps. Kann ich auch nur empfehlen für alle anderen Eltern da draußen, die auch so ein bisschen strugglen mit dem Thema Kinderschlaf. Dann hört euch das gerne auch mal an. Und ja, auf jeden Fall habe ich die liebe Esti jetzt gleich zu Gast. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein bisschen eskaliert, denn mich hat es überrascht. Bolivien ist ja wirklich krass. Also da kann man so viel erleben, so viel sehen. Ich fand es so spannend, diese kulturellen Unterschiede auch ja aus so einer Local-Perspektive zu bekommen, dass wir wirklich am Ende gesagt haben, boah, ey, wir machen noch einen Teil 2 dazu, weil wir haben es einfach nicht geschafft, alles durchzugehen. Es ist wirklich auch eine lange Folge jetzt geworden. Ja, nehmt euch Zeit, hört sie euch gerne an. Und dann wird es im Juli aber auch nochmal einen Teil 2 dann dazu geben, weil wir, wie gesagt, noch gar nicht alle Fragen auch, ja, auch nicht alle Fragen von Michael geschafft haben. Aber nichtsdestotrotz ist wirklich mega. Hört euch das Interview an. Also man merkt, Südamerika, Lebensfreude pur. Es macht so Spaß, Esti zuzuhören, wie sie einfach über ihre ja zweite Kultur auch über Bolivien spricht und was sie für Tipps gibt. Also da war ich wirklich von den Socken total überrascht und ich kann es jedem nur empfehlen als Reisevorbereitung, wer selbst Bolivien mal entdecken möchte. Und wer nicht, wird es nach diesem Interview auf jeden Fall wollen. Also viel, viel Spaß dabei.
Handgepäck.
Ja, hola Esti, schön, dass du da bist.
Hola Franzi, danke, dass du mich eingeladen hast. Muy bien, gracias.
Ja, ich freue mich total. Also wie gesagt, es ist ja eine super schöne Folge, weil ich einfach, ja, ich meine, ich freue mich total, wenn jemand aus meiner Handgepäck-Community sagt, hier, mach doch mal bitte eine Folge über Bolivien und ja, dann bist du quasi zu mir gestoßen, das Universum hat uns zusammengeführt und ich freue mich total, dass du als Deutsch-Bolivianerin jetzt unsere Expertin bist für eine Reise, eine gedankliche Reise nach Bolivien. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke dir. Ich freue mich mega.
Ja, und jetzt, ich habe es ja gerade schon mal kurz angeteasert. Ich überrasche meine Gäste und Gästinnen immer mit einem kleinen Funfact zu Beginn, bevor du sozusagen jetzt ganz viel erzählen darfst über Bolivien. Habe ich mal was rausgesucht. Und heute mal bezogen aufs Thema Handgepäck beziehungsweise Souvenir. Was könnte man denn eigentlich, wenn man jetzt nach Bolivien reist, mitbringen? Dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, was es da so für spannende Sachen gibt. Und da bin ich ja echt auf verrückte Sachen gestoßen. Also, man hat in Bolivien getrocknete Lamaflöten? Föten? Nee, Lamaföten? Lamaföten?
Ja.
Ich hab, und also, weil das soll irgendwie, warte, ich muss immer nochmal schauen, die werden traditionell unter das Fundament neuer Häuser gelegt, um sozusagen Pachamama, also die Erdmutter, zu ehren und Schutz und Wohlstand zu erbitten.
Ja.
Erzähl mir bitte mehr dazu.
Gut, das ist eine sehr eine sehr kulturelle Angelegenheit. Es ist eine Tradition, die oft in den indigenen Gemeinschaften durchgeführt wird, wo sie einfach der Mutter Erde gewisse Gaben geben, damit es ihnen gut ergeht. Also der Gedanke ist einfach, man muss Respekt haben vor Mutter Erde und man muss ihr erstmal alles geben, bevor man überhaupt die Erwartung hat, etwas zu bekommen. Und wenn man jetzt beispielsweise ein neues Haus hat oder sich ein neues Auto kauft, dann hat man ein Ritual. Es nennt sich auch zum Beispiel La Chaya, sagt man, wenn man das Haus einweiht sozusagen. Und in diesem Ritual gibt es verschiedene Dinge, die man macht. Ne? Man gibt Mutter Erde ein bisschen Alkohol vielleicht. Wenn man zum Beispiel ein Bier hat, dann kippt man das in die Ecken und sagt dann
Was?
para la Pachamama. Und jeder,
Una
der
cerveza, por favor.
ja, genau. Und jeder, der eine Cervecita hat, der macht das genauso. Der wird dann ein bisschen auf den Boden werfen und sagen, por la Pachamama. Das heißt, das ist für Mutter Erde. Und das machen dann zum Beispiel auch alle Gäste. Und in dem Ritual macht man sowas. Es gibt Schamanen, die kommen teilweise und machen irgendwelche Rituale. Und dann gibt es halt diese getrockneten Föte. Föte nennt man das auf
Ja.
Deutsch, oder?
Ja.
genau, die man dann halt auch benutzt. Dass man sie als Souvenirs mitnehmen kann, kann man machen, habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, ich wollte gerade fragen, also ist das überhaupt legal? Darf man das überhaupt mitnehmen?
Ich
Also
denke
gibt es
schon.
da.
Ich denke schon, dass man es mitnehmen kann, aber es ist jetzt auch nichts. Also ich finde, wenn du, es gibt eine Hexenstraße, nennt man es, La Calle de las Brujas, oder auch bekannt wie La Sagárnaga in der Stadt La Paz.
Ist es
Und
dieser Hexenmarkt?
ja, genau. Und da findest du das zum Beispiel. Ne? Da findet man unfassbar viele Sachen. Ist einfach ein Touristenspot, wo jeder hingeht. Aber auch Lokale gehen dahin, so wie ich. Ich bin da auch oft und hole mir dann noch mal ein paar Sachen, die ich gerne mit als Souvenirs nach Deutschland bringe oder in die Schweiz, wo ich ja momentan wohne. Aber ich persönlich habe sie noch nie gekauft. Der Anblick ist manchmal ein bisschen, ja, kann ein bisschen verstörend wirken sogar, weil du hast wirklich auch diese ausgetrockneten Baby-Lamas. Aber es ist halt die Tradition und vielleicht gibt es Menschen, die nehmen es mit, weil sie es lustig finden oder weil sie es einfach so exotisch finden, dass sie sagen, ich nehme es mit. Ich habe es persönlich noch nie gemacht.
Ja, Wahnsinn. Also es ist jetzt schon für mich ein absoluter Kulturschock. Ich war ja leider selber noch nie in Bolivien, aber ich glaube, was ich so im Vorfeld jetzt auch recherchiert habe und gelesen habe, es steht auf meiner Bucketlist. Also das auf jeden Fall.
Ein
Müssen
sehr
wir schauen.
unentdecktes Land, definitiv, dem einfach zu wenig Fokus gegeben wird, denke ich. Und man hat wirklich jede Kontraste und jede Möglichkeit, irgendwas zu sehen. Also es gibt alles in Bolivien, außer Meer. Wir haben keinen Zugang zum Meer. Aber ansonsten findest du wirklich alles. Und ich glaube, das wird teilweise unterschätzt oder geht ein bisschen unter, wenn man sich nicht mehr auseinandersetzt mit dem, was es da alles zu finden gibt.
Ja, aber vielleicht ist es das auch gerade das Schöne, dass die Kultur da noch so ja vollkommen vielleicht auch ist, ne? Dass sozusagen ja noch nicht so viele kommen. Es hat ja alles immer so seine Vor- und Nachteile. Aber
Ja.
gut, bevor wir in das Thema jetzt einsteigen und die sagen weiter mit den Souvenir-Funfacts, die ich herausgesucht habe, weil das fand ich auch super spannend. Amor Eterno oder Contra la Envidia.
Nvidia,
Es sind irgendwie wie Kräuter oder Heilpflanzen, gegen Liebeskummer und Neid. Was ist denn das?
Auch das findest du wahrscheinlich auf der Calle de las Brujas. Du findest alles dort. Du findest Gewürze, Aromen, Seifen wahrscheinlich. Du findest auch kleine Steinchen und jedes Steinchen hat irgendwas zu bedeuten für die Liebe, für den Beruf, für das Haus, für das Studium. Bolivianer, also die Kultur in Bolivien, ist sehr, sehr auf Aberglaube. Man hat extrem viele Glaubenssätze, sei es in diesem Bezug, dass man gewisse Dinge sogar nutzt, damit irgendwas passiert, ja, oder aber einfach auch im Alltag Aberglaube, wie beispielsweise, ich reiche dir nicht unbedingt Salz in die Hand, weil das würde dazu führen, dass wir beide uns verstreiten und das wollen wir nicht. Deshalb, wenn du mir sagst, bitte reiche mir das Salz, dann stelle ich es eher auf den Tisch, als dass ich es dir in die Hand gebe. Also es gibt immer so Glaubenssätze in jeglichen Formen. Das ist einfach extrem kulturell bedingt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass Bolivianer aber auch zeitgleich unfassbar katholisch sind und religiös. Und ich mich oft frage, wie geht das Hand in Hand, dieser Aberglaube mit der Religion? Aber es ist so und es funktioniert und diese ganzen Gewürze, damit man die Liebe findet, damit man den Neid nicht bekommt, damit man gegen Eifersucht kämpfen kann, ganz normal, gang und gäbe. Aber auch hier eher so ein bisschen Souvenirs für Touristen oder viel auch in den indigenen Bevölkerungen, in den kleinen Dörfern, wo das noch genutzt wird. Das wird jetzt im Alltag in der Stadt nicht so oft genutzt, nicht, dass ich wüsste zumindest.
Mhm. Oh, genau deswegen liebe ich solche Interviews, weil einfach ja solche Insider, also die liest du doch wirklich nirgendwo. Es ist ja mega spannend, was du berichtest.
Krass. Ja, man muss da gelebt haben, und man muss dort gelebt haben, um solche Dinge zu erfahren. Oder man muss wirklich eine Zeit lang dort verbringen. Als Tourist kriegst du das eigentlich vielleicht durch einen Guide, mal so einen Kommentar. Aber das lernt man mit der Zeit durch die Kultur einfach, weil du immer wieder Begegnungen hast und das dann so auffängst.
Ja, mega. Okay, eine letzte Sache noch, was man auch sozusagen als Souvenir mitbringen könnte. Kleine symbolische Geschenke aus Zucker oder Ton. Also Minihäuser, Autos, Geldscheine, die man bei der Alasitas-Feier für Glück und Erfüllung von Wünschen bringen. Was ist das für eine Feier und warum macht man solche Geschenke aus Zucker?
Ja, also das sind auch diese kleinen Betonsteine, die du meintest. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Das sind diese Symbole, die man kaufen kann, auch in der Sagarnaga. Man findet sie in Alasitas, aber in der Sagarnaga speziell. Hier, hallo. Und top. Und genau, und das ist genau das. Du kaufst das, weil du dir irgendwas wünschst und dann kannst du es in dein Portemonnaie packen oder du kannst es jemandem schenken, weil du das der Person wünschst. Ich habe das früher super oft gemacht, habe all meinen Freundinnen irgendwas mitgebracht für die Liebe oder für Glück oder sonstiges. Und diese kleinen Dinge findest du auch in Alasitas. Alasitas ist sowas wie eine Feria, wie eine Messe, würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist offen. Und es ist wie ein kleines Fest. Im Februar findet es meistens statt, wo man alles in Miniaturen findet. Ja, man geht dahin und man findet unfassbar viele Sachen, von Gastronomie bis hin zu Spielen oder Bekleidungen, die man kaufen kann. Aber grundsätzlich geht es um diese kleinen Miniaturen. Es gibt Scheine, es gibt Häuser, es gibt Autos. Und genau diese Dinge kannst du dann kaufen. Und das ist halt dieser Glaube. Man kauft sie in der Hoffnung, dass man genau das bekommt, was man kauft. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Haus bauen möchtest, kaufst du dir diese Miniaturen.
Boah, ich muss nach Bolivien. Da habe ich vielleicht ganz viele Ideen.
Kaufst du dir dann halt dieses Haus und lässt es dann segnen. Und dieses Segnen ist zum Beispiel in Form von dem, was wir am Anfang besprochen haben, durch eine Chaya. Ne? Bevor wir irgendwas machen, lo chayamos, und machen das dann in Form von so einem Ritual mit einem Schaman oder mit ein bisschen
Bier. Oder dem Bierchen.
Genau. Und es ist super lustig, weil du kaufst da sogar, die haben so Miniaturen als Zertifikate für zum Beispiel Uni-Abschluss, so dass du deinen Bachelor schaffst oder deinen Master.
Hast du das auch gemacht?
Meine Mutter hat es mir gekauft.
Und hast du deinen Master geschafft?
Yeah. Oh. Nur Bachelor. Ich habe keinen Master gemacht.
Nur Bachelor. Aber Bachelor, ja.
Ja, oder du hast, ich habe sogar hier bei meiner Tochter im Zimmer, ich habe ihr so, beziehungsweise die Tante hat das gemacht, die hat so einen Koffer gekauft mit ganz vielen Mini-Geldscheinen. Damit wir viel, viel Geld haben. Zum Spielen natürlich, aber das ist so diese Tradition und jeder geht dahin und kauft sich dann diese Miniaturen und hofft, dass das Leben ihnen dann ermöglicht, sozusagen.
Ah, schön. Ach, das klingt toll. Also, was du schon berichtest, Bolivien klingt wirklich auf jeden Fall wunderbar. Anders auch.
Anders, ja, so würde ich es nennen. Es ist anders. Voller
Kontraste. Wie würdest du denn Bolivien beschreiben?
Ja, wirklich ein Land der Kontraste, ne? Also nicht nur landschaftlich gesehen, weil, wie ich vorhin gesagt hatte, wir haben alles außer jetzt einen Zugang zum Meer, aber du findest von den Anden bis zu tropischen Regenwäldern, bis zu Salzseen, bis zu kolonialen Städten, Flora, Fauna ist super divers, aber dann natürlich auch die Menschen, die du dort findest, die alle einfach auch sehr unterschiedlich sind, je nach Zonen und Gebieten, wo du hingehst. Aber ich glaube, eins, was sie total ausmacht, ist so einfach diese Herzlichkeit. Und das ständige, ich war ja jetzt vor kurzem wieder dort, alleine ohne Kinder, zum ersten Mal. Und yay. Und es war wirklich nochmal eine ganz tolle Erfahrung für mich, weil ich mich wirklich auf mich konzentrieren konnte. Und einfach wieder mit dem Taxifahrer, mit der Kassiererin an der Kasse am Supermarkt oder aber in der Tiendita. Die Tienditas sind so kleine Kioske, die es überall gibt, wo du was einkaufen kannst. Einfach Witze machst, redest und ohne dich zu kennen sofort irgendwie alles super herzlich ist. Und ich glaube, das macht Bolivien aus und so würde ich es definitiv beschreiben.
Du sagst, du warst alleine. Für wen würdest du wem würdest du eine Reise nach Bolivien empfehlen? Also wir sind ja sozusagen jetzt in der Dachregion hier unterwegs, also quasi Deutschland, Österreich, Schweiz. Für wen würdest du eine Reise nach Bolivien empfehlen?
Also ich glaube wirklich für alle, für jeden, das sei Männer, Frauen, Erwachsene, junge Menschen. Ich glaube, der Fokus hier ist wirklich abenteuerlustigen Menschen, Familien auch. Ja, ich sehe oft Familien, die verreisen. Aber diejenigen, die vielleicht mehr auf Komfort oder ich glaube so gewissen westlichen Standards Fokus legen, werden in den einen oder anderen Regionen vielleicht nicht ganz so glücklich. Ja, also Bolivien ist ein sehr fortgeschrittenes Land auch, natürlich. Wir haben dort alles. Es ist nicht so, wie oft Menschen denken. Ich erinnere mich, als ich kleiner war, haben sie mich gefragt, habt ihr auch einen Fernseher? Und ich so, ja, wir haben Fernseher. Wir haben Playstations, wir haben alles. Wir haben iPhones. Nee, es gibt alles. Aber natürlich, wenn du als Tourist unterwegs bist und du möchtest das Land kennenlernen, wirst du natürlich auch auf viel Armut stoßen. Das ist so, ne? Und das ist ja auch das, was das Land ausmacht und was auch so wichtig ist, diese Realität kennenzulernen. Und in dem Zuge muss man halt sich auch darauf vorbereiten, dass gewisse Standards vielleicht nicht so sind, wie wir sie kennen in Europa. Und deshalb muss es wirklich auch für Menschen sein, die wirklich auf dieses Abenteuer hinaus wollen, die wirklich was Neues kennenlernen wollen, die ihren Horizont erweitern möchten und ihre Seele mit neuen Erfahrungen und neuen Erlebnissen füllen wollen und nicht irgendwie einen entspannten Urlaub im Resort verbringen möchten, in einem Fünf-Sterne-Haus. Ja. Wir haben auch Fünf-Sterne-Häuser, aber sowas, so eine Art Urlaub ist es nicht.
Ja, und gibt es irgendwie, ich glaube, es gibt Unterschiede von den Höhenangaben, oder? Ja. Das ist sozusagen für uns, sag ich mal, für mich bezogen Deutsche, ja dann auch körperlich anstrengend sein kann oder auch ungewohnt und anders. Von daher, deswegen ist so die Frage, muss man sich da irgendwie drauf vorbereiten oder beispielsweise, wenn ich jetzt auch mit meinem Kind dorthin reisen würde, was muss ich da beachten?
Ja, also ich glaube, als erstes jeden, der mich hört, möchte ich sagen, nehmt euch den Druck. Es wird oft zu viel thematisiert und etwas zu großes Drama draus gemacht. Wenn du hier zum Beispiel zu einem Arzt gehst und fragst oder sagst, ich fliege nach Bolivien, dann wollen sie dich schon gegen allem impfen und alles ist so über vorsichtig. Nein, müssen wir auch nicht übertreiben. Fakt ist, ja, es gibt gewisse Vorkehrungen oder Vorbereitungen, die man machen sollte oder sich überlegen sollte. Und Fakt ist, dass La Paz, Regierungssitz Boliviens, einfach extrem hoch liegt, auf 3600 Meter Höhe ungefähr, je nachdem, wo man sich in der Stadt befindet. Und wenn du direkt die Reise in Bolivien, in La Paz, antrittst und startest, musst du damit rechnen, dass dein Körper eventuell darauf reagieren wird, auf die Höhe. Es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die haben nichts gehabt, nichts. Und du dachtest, das gibt's doch nicht. Und andere, so wie meine Mutter, die Bolivianerin ist, die ihr Leben lang dort gelebt hat, teilweise manchmal noch etwas zu kämpfen hat. Ja, das ist jeder Körper.
Was kann dann passieren?
Du hast halt wirklich die ersten Tage in La Paz so ein bisschen dieses Gefühl der ja nicht genug Luft, Sauerstoffmangel. Ja, also du atmest vielleicht nicht ganz so einfach und leicht. Du wirst schneller also du hast, wirst schneller etwas unruhiger oder wie sagt man das, wenn du läufst, ne, du wirst schneller müde, du kannst
bist außer
Atem,
Atem auch, ja.
vielen Dank, genau. Und eigentlich das, du hast vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, das kann auch passieren bei einigen. Wenn du jetzt wirklich die Höhenkrankheit bekommst, dann kannst du sogar mal erbrechen und dann kann es dir wirklich nicht gut gehen. Aber ich kenne eigentlich fast niemanden, dem das passiert ist. Meine Empfehlung ist.
Würdest du empfehlen, dann lieber woanders zu landen und dann sozusagen nach La Paz
Ja.
weiterzufahren oder zu fliegen?
Wenn du die Zeit hast und wenn du mit Kindern unterwegs bist, wenn du jemand bist, der sagst, das stresst mich allein schon, dieser Gedanke, und du bist übervorsichtig, was man ja auch in Europa schon so kennt, dass man sich da sehr vorbereitet und viel informiert. Um dir den Druck zu nehmen und damit du Frieden hast, würde ich dir empfehlen, fang in Santa Cruz an, unten, verbring ein paar Tage dort, dass nicht nur auch der zirkadiane Rhythmus sich auch von den Kindern so ein bisschen wieder an die Zeitumstellung gewöhnt, sondern einfach, dass ihr ankommt. Und dann kann man langsam hochgehen. Ne? Man kann von Santa Cruz zum Beispiel rüber nach Sucre, Potosí, Uyuni, La Paz oder man könnte nach Cochabamba. Also es gibt verschiedene Routen, die man machen könnte, aber quasi so peu à peu langsam hochgehen. Da wird sehr selten mal was passieren. Vielleicht wirst du ein bisschen Atemnot spüren am Anfang, aber sollte nicht dramatisch sein. Und wenn ihr direkt nach La Paz fliegt, wir machen es fast immer, dann empfehle ich definitiv, die ersten 2, 3 Tage macht langsam, nichts übertreiben. Auch wenn ihr euch gut fühlt, ist ein großer Fehler, dass man dann sagt, oh, ich bin voll fit, ich fühle überhaupt nichts, bla bla bla. Und dann irgendwie stundenlang durch die Stadt laufen, alles Mögliche probieren an Essen. Empfehle ich nicht. Also wirklich die ersten 3 Tage versucht nicht so viel zu essen, ein bisschen ruhiger zu machen, viel trinken, sehr viel Wasser, viel Flüssigkeit. Für die Erwachsenen auch gerne ein Mate de Coca, das ist der Coca-Tee.
Wollte ich gerade fragen, genau. Habst du mal gehört, diese Coca-Blätter oder so?
Ja, super. Also hilft definitiv für den, der es mal austesten möchte auch. Mir hat es immer geholfen, ich trinke es immer. Und wer jetzt extra vorsichtig sein möchte, extra einfach auch jemand, der vielleicht nicht so viel Zeit hat, wie ich letztes Mal, wo ich nur 2 Wochen hatte und jeden Tag Programm, muss man dazu sagen. Ich bin am ersten Tag mit meiner Mama und habe sie zu einer Arztstätte gebracht. Die gibt's da, die nennen sich Pro Salud. Da kann man einfach hingehen, sagen, ich möchte gerne 10, 15 Minuten an Sauerstoff. Und dann gehst du an Sauerstoff, sitzt da, nimmst nochmal ein bisschen Sauerstoff ein, sie gucken nochmal, wie deine Sauerstoffsättigung ist, dein Blutdruck, und dann kannst du nach Hause gehen. Kann nicht schaden.
Wo bei dem Arzt mache ich das dann?
Ja, das sind so Zentren, die findest du überall, da brauchst du keinen Termin, du gehst da einfach hin, die nennen sich Pro Salud.
Wie heißt das?
Pro Salud. Genau, und dann gehst du da hin und sagst, ich bin heute angereist in La Paz und ich möchte gerne ein bisschen Sauerstoff bekommen. Und auch wenn man nichts, ich habe nichts gespürt, großartig, aber ich habe trotzdem Sauerstoff genommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte viel Programm. Also es gab keine Zeit zum Ausruhen.
Und was kostet das?
Ich müsste noch mal schauen, wie viel wir gezahlt haben. 30 Bolivianos oder so, das sind nichts. Nicht der Rede wert, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro maximal. Also je nach Wechselkurs, momentan ist die politische und soziale und ökonomische Lage etwas schwer, was auch gerade sich sehr auf den Wechselkurs auswirkt. Ja, kann man gerade gar nicht sagen.
Okay, warte, dazu habe ich gleich noch eine Frage, weil eine andere hatte ich noch im Kopf. Wo bekomme ich diese Coca-Blätter her? Oder gibt es auch irgendwie Limonade oder Tee? Oder wo bekomme ich das
dann?
Ja,
du brauchst nicht unbedingt die Coca-Blätter. In irgendeinem Restaurant, Café, sogar im Hotel sagst du, möchtest ein Mate de Coca, und die gibt es dann ganz normal in Tüten. So wie wir hier den normalen Tee trinken, einfach so einen Tütentee, und dann benutzt man den.
Ja.
Kann man direkt sogar am Flughafen sich nochmal schnell hinsetzen und da eintrinken, bevor man losfährt, runter. Weil du landest in Bolivien in El Alto. El Alto ist eine andere Stadt als La Paz. Und El Alto ist aber quasi genau neben La Paz und geht, die eine Stadt geht in die andere direkt ein. Und deshalb wirkt es vielleicht wie eine große, enorme Stadt, aber sind 2 verschiedene Städten. Und der Flughafen ist in El Alto. Und da, ich bin mir nicht zu 100% sicher, sind so um die 3800 Meter Höhe. Genau, und dann, wenn du wirst aber wahrscheinlich nicht deine Zeit in El Alto verbringen, sondern du wirst nach La Paz fahren und dann fährst du schon ein bisschen runter, nach 3,6, 3,4, bis zu 3,2, je nachdem, wo du dich befindest.
Mega spannend, ey. Waren jetzt schon so viele Tipps hier. Ist ja super. Da ist immer noch gar nicht gestartet mit irgendwelchen Reise-Highlights hier. Wahnsinn. Ich glaube, diese Folge wird überlänger machen. Ja, politische Situation, das hast du gerade schon angesprochen. Gibt es jetzt irgendwas zu beachten? Kann man auf jeden Fall entspannt jetzt hinreisen oder wie ist da gerade so die Lage?
Also eins muss man wissen, in Bolivien ist immer irgendwas los, zu jeder Jahreszeit. Und die politische Lage ist einfach, auch das ist irgendwie einfach kulturell, das gehört zu uns dazu. Es gibt immer irgendwelche Unzufriedenheiten, immer irgendwelche Bloqueos. Bloqueos sind Proteste, dass mal die Straßen vielleicht nicht verfügbar sind, weil viele Menschen da protestieren. Das gehört allgemein dazu. Das heißt, wenn du nach Bolivien verreist, sei flexibel. Sei flexibel, sei entspannt. Es wird nichts Schlimmes passieren, außer dass du vielleicht nicht an dem Tag los kannst, wo du losgehen möchtest. Das könnte schon passieren. Das kann immer passieren, ja. Aber man macht das Beste draus und man findet immer eine Lösung und jeder ist super hilfsbereit. Momentan ist es allerdings so, dass im August die neuen Präsidentenwahlen anstehen. Es gibt sehr viel Unzufriedenheit. Momentan ist es etwas kritisch, muss ich sagen. Man findet keinen Sprit vor Ort. Die Dollars sind ausgegangen. Es gibt keine Dollars mehr. Das heißt, momentan ist dieser Wechselkurs auch so hoch. Es gibt viele Proteste dementsprechend. Die politischen Kampagnen sind gerade auf Hochtouren. Ich würde nicht sagen, dass man nicht verreisen kann. Ich war gerade selbst dort. Ich habe nichts gespürt. Aber im August bin ich mir ziemlich sicher, dass bestimmt die eine oder andere ja etwas brenzliche Situation geben wird. Und deshalb muss man sich vielleicht einfach im Voraus noch mal ein bisschen informieren, wie ist gerade der Stand, ne? Also Nachrichten hören, ein bisschen lesen. Aber grundsätzlich ist das einfach etwas, was dazugehört und das wird es immer geben. Vielleicht einfach jetzt im August etwas stärker als sonst.
Ah, vielen Dank für die Tipps. Das hat man. Das ist ja
Gerne.
wie vielleicht in Paris, ne? Da muss man ja auch mit rechnen, dass da irgendwann mal eine Mülltonne brennt.
Gehört einfach dazu, aber es das heißt nicht, dass man nicht verreisen kann. Es ist trotzdem ein Land, das sicher ist, solange man da, wie in jedem Land, einfach sich informiert, man aufpasst, nicht mit unbedingt mit der letzten Spiegelreflexkamera hier durch die Gegend die ganze Zeit läuft und offensichtlich zeigt, hey, ich habe hier zwei Handys in der Handtasche und eine Kamera. Und dann, man muss schon aufpassen, je nachdem, wo man sich befindet. Und gerade in den Touristenspots muss man einfach aufpassen. Sei es hier in La Paz, in Quito, in Lima, in Bogotá, das ist überall gleich. Ja, man muss überall aufpassen. Aber es ist jetzt nicht ein gefährliches Land.
Okay. Ja, dann lass uns noch mal eintauchen. Also wie ich so rausgehört habe, lohnt es sich ja fast nur Bolivien zu erkunden, wenn man wirklich ein bisschen mehr Zeit hat, oder? Also schon allein auch für den Körper ist es, glaube ich, besser, aber auch, weil es so viel zu sehen gibt, ne?
Ja.
Also ich wollte dich eigentlich fragen, was kann ich machen, wenn ich irgendwie nur 3 Tage Zeit habe, weil vieles natürlich irgendwie auch mit anderen Ländern noch verbinden, aber wahrscheinlich sollte man sich eher länger Zeit nehmen. Was sind dann so deine Highlights? Welche, ja, Städte, welche Regionen, was sollte ich unbedingt sehen, wenn ich in Bolivien bin?
Ja, und du hast es richtig erkannt, Franzi. Also 3 Tage ist wirklich zu wenig und zu schade. Also vor allem zu schade. Es gibt unfassbar viel zu sehen und zu erkunden. Und mit 3 Tagen hast du nichts. Also wirklich nichts. Aber es gibt nun mal die Reisen, die sich nicht anders gestalten lassen. Und wenn das der Fall ist und wenn du nur 3 Tage hast und du in der Lage bist und du hast jetzt nicht unbedingt irgendwie, na, ich weiß nicht, bist vielleicht nicht ein bisschen älter oder hast vielleicht ein bisschen Bluthochdruck, ne, dass du sagst, ich kann mir 3 Tage zutrauen, dann würde ich schon sagen, nimm La Paz als Ausgangspunkt, weil La Paz ist schon etwas Beeindruckendes. Man sagt auch immer in Bolivien, die Leute, die nach La Paz kommen, entweder sie hassen es oder sie lieben es, weil es ist extrem impactante. Also es ist wirklich, das nimmt einem wirklich so ein bisschen diesen Atem weg, weil es ist wie ein Kessel, umrandet von Bergen mit der längsten und höchsten Seilbahn der Welt, die alle verschiedenen Spots miteinander verbindet. Und Es ist sehr chaotisch, es ist laut in der Stadt vor allem, ja, im Zentrum der Stadt. Es gibt Menschen, die lieben es, andere sind etwas überfordert, aber egal, welche Situation für dich dann zutrifft, es ist etwas ganz Neues, was du so noch nie gesehen hast. Und von dem her lohnt es sich. Und dann würde ich, wenn man nur 3 Tage hat, vielleicht einen Tag noch in die Yungas fahren.
Was ist das?
Die Yungas ist quasi schon so ein tropischer Teil des tropischen Regenwaldes. Und was schön ist, du fährst erstmal hoch zur Cumbre, nennt sich das. Das ist da ganz oben, wo die Berge sind und wo es auch kalt ist und es gibt Schnee. Und fährst von dort dann so eine Passstraße quasi runter in den Regenwald sozusagen. Das ist schon Teil des unfassbar großen Regenwalds von Bolivien. Und du bist relativ schnell da im Auto, sind es, glaube ich, so 2,5 Stunden, je nachdem, welche Strecke man fährt und wohin man wirklich will. Aber es gibt etwas, was ganz Besonderes, und zwar die berühmte Todesstraße. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Die kann man.
Nee.
Googelt es mal, Todesstraße in Bolivien. Die fährt von La Paz runter nach Coroico zum Beispiel. Das ist ein kleines Dorf in den Yungas. Und da fährt man wirklich eine, ja, sehr enge Passstraße mit dem Mountainbike runter. Früher wurde das mit den ganz normalen Lastwägen und Autos befahren, um halt auch wirklich Lebensmittel und alles andere da runterzubringen, aber auch natürlich für den Tourismus. Ich bin selber, als ich klein war, mit meinem Vater oft diese Straße gefahren. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben und nicht ums Leben gekommen sind. Es ist sehr gefährlich, es ist super abenteuerlich, man muss es wirklich mal googeln. Und heutzutage fahren zwar noch ein paar Autos runter, aber die meisten, es gibt jetzt eine asphaltierte Straße, eine andere, die meisten machen das nicht, aber heutzutage gibt es sämtliche Touristen, Gruppen, die mit den Mountainbikes runterfahren. Ich habe das selber gemacht. Ich bin kein extrem sportlicher Typ, aber es war unglaublich, unglaublich, weil du wirklich diese ganze Strecke runterfährst von der Cumbre, wo es so kalt ist, dann runter auf einmal bist du im tropischen Regenwald. Das Klima verändert sich in kürzester Zeit. Du fängst an, Tiere zu hören, zu sehen. Ist definitiv eine Erfahrung wert, aber auch hier, wahrscheinlich eher dann für etwas jüngere Menschen oder aber fitte Menschen. Kinder bestimmt auch, aber jetzt würde ich nicht sagen Kleinkinder, sondern dann schon größere
Ja.
Kinder, die mit ihren Eltern
Wie
ganz
lange ist
langsam.
diese Strecke dann?
4, 4,5 Stunden und es ist ein Tagesausflug. Man fährt runter
Ja.
und dann fährt man mit dem Bus zurück. Dann,
Also
ja.
würdest du empfehlen, das irgendwie mit einem Guide zu machen?
Ja, definitiv. Das macht man
Ja,
mit,
okay.
es gibt da verschiedene Organisationen, die das anbieten, die organisieren alles für dich, auch das Essen dann vor Ort, die Bikes, alles, die Ausrüstung. Es gibt einen Guide, der mit dir fährt und einen Bus, der auch mitfährt. Ja, also genau. Wenn dann zum Beispiel einer nicht
Okay.
mehr kann oder nicht mehr möchte, ich muss sogar sagen, ich bin ausgerutscht. Und am Ende, ich war etwas unkonzentriert, ich war schon ein bisschen müde und bin ausgerutscht und habe mir dann hier meinen Arm geschliffen und bin dann auch nicht mehr die letzte Strecke nicht mehr weitergefahren und bin dann in den Bus
Ja.
gestiegen und bin dann mit dem Busfahrer
Also
weitergefahren.
würdest du auch auf gar keinen Fall alleine machen, dann schon auf jeden Fall immer mit so einem Guide.
Ja, nee, alleine auf keinen Fall, sondern mit einem Guide.
Ja.
Ja, mit einer Gruppe. Also das macht
Ja.
eigentlich auch fast keiner, macht das alleine. Vielleicht die Locals, ne, die dort leben,
Ja.
die würden das vielleicht machen, aber kein Tourist geht da alleine runter.
Kannst du uns da irgendwie so einen Guide empfehlen oder im Nachgang mir vielleicht nochmal was zuschicken? Dann packe ich das mit in den Shownotes rein,
Ja,
wer da so
lass mal.
abenteuerlustig ist. Also wow.
Das ist
Es klingt
mega.
schon mega
Es ist
geil.
mega.
Aber
Es ist
ja,
mega. Auch für
krass.
Frauen, für Kinder, also, ne, ist mega. Man muss halt
Ich
einfach
muss
nur
es googeln,
ganz langsam runterfahren und ja.
ja. Ja. Gibt es da auch schon E-Bikes?
Habe
Nee,
ich
ne?
nicht gesehen, nee.
Ja.
Aber ich, ja, würde wahrscheinlich funktionieren.
Aber
Also,
brauchst du auch nicht, weil du
brauchst
eh nur
nicht. Geht
runterfährst,
eh nur
ne?
runter.
Brauchst du nicht, geht eh
Brauchst
nur
nicht.
runter.
Schau es dir mal an, es ist
Hast du meine?
echt beeindruckend, wenn man die
Ja.
Bilder sieht. Ja.
Mega cool. Okay, also wir waren bei diesen 3 Tagen, du hast gesagt La Paz.
Genau, La Paz würde ein Day-Trip oder so ein Tagesausflug nach den den Jungas machen, vielleicht in Verbundenheit mit diesen Mountainbiken. Muss man nicht, man kann auch einfach nur so runterfahren, aber mit den Mountainbikes ist ganz cool. Und ich glaube, für die Familien, die es vielleicht etwas, oder die Menschen, die es vielleicht etwas ruhiger wollen, die sowas vielleicht sich nicht ganz zutrauen, ist natürlich Copacabana auch eine schöne Alternative. Copacabana ist auch ein
Bist du in Rio?
nicht Copacabana in Rio, nein. Copacabana ist ein kleines Städtchen, Örtchen am Rande des Lago Titicacas. Und da kann man auch erstens viel erkunden, super schöne Städtchen, aber vor allem kann man von dort aus auch das Bötchen nehmen und zum Beispiel zur Isla del Sol oder Isla de la Luna fahren. Das ist die Sonneninsel und die Mondinsel. Und in der Sonneninsel zum Beispiel hast du sämtliche Möglichkeiten, indigene Familien zu sehen, zu besuchen, wenn du möchtest. Du kannst da in Eco-Lodges übernachten. Es ist super ruhig. Du siehst die Sterne, wie du sie sonst noch nie in deinem Leben gesehen hast. Es ist super beeindruckend. Und man hat da wirklich so ein bisschen diese Connection mit der Natur. Kannst Wanderungen machen, ein bisschen durch die Insel und einfach ein bisschen runterkommen. Aber es ist auch wundervoll.
Das klingt mega. Ich habe mal gehört, dass irgendwie Sonne steht für Männer und Mond für Frauen.
Echt? Das wusste ich nicht.
Ja, doch in der, ich weiß nicht, ob das in der spirituellen Welt oder so ist. Vielleicht sind es quasi die jeweiligen Inseln, wo man dann hingehen sollte.
Kann gut sein. Kann gut sein.
Ja. Ja, der Zyklus der Frau ist eher
Mond,
mondorientiert
ja,
und bei den
macht
Männern
Sinn.
eher Sonne.
Macht Sinn. Macht Sinn.
Ja, das ist schon. Es klingt sehr, sehr cool. Ich suche auch immer noch nach einer coolen Location für die Sternschnuppennacht. Also vielleicht sollte ich doch mal noch nach Bolivien reisen dann.
Ich glaube, das machen sogar einige, die von dort aus dann solche Aktivitäten organisieren.
Ja. Und auch dann diesen Besuch auf solchen Inseln, würdest du auch mit Guide machen oder sagst du, das kann man auch? Ja, würdest du quasi alles immer?
Ja, wobei, gut, der Besuch an sich kannst du eigentlich auch ein Boot dann nehmen und rüberfahren. Das ist jetzt nicht die Welt. Wenn du aber ein bisschen mehr Informationen zur Insel haben möchtest oder aber sogar vielleicht so ein bisschen die indigenen Familien besuchen willst, da so ein bisschen reinschnuppern möchtest, dann könntest du das in Verbundenheit mit einem Guide machen. Es gibt auch eine sehr schöne Eco-Lodge auf der Sonneninsel. Inhaber sind die Familie von wie heißen die? Rios heißen sie. Die Firma heißt Magri Turismo. Das ist ein Reiseveranstalter, einer der bekanntesten in Bolivien. Super sicher, super vertrauenswürdig. Und die haben eine unfassbar schöne Eco-Lodge da auf der Insel, wo man da einfach auch nur mal ein bisschen entspannen kann und bestimmt auch sämtliche Aktivitäten durchführen kann. Ich kann dir die Details jetzt nicht so nennen, müsste man sich anschauen.
Ja, kann man ja machen. Ne? Cool, sehr gut. Okay, und Titicacasee sollte man auch machen?
Genau, der Titicacasee ist
Oder
genau dort. Du überquerst den
ist dann da?
Titicacasee mehr oder weniger, um nach Copacabana zu kommen auf der einen Seite und dann auch die Sonneninseln zu befahren. Also du bist da,
Ja.
es ist so ein bisschen, in Copacabana hast du dann so wie einen kleinen Strand. Also nicht, bitte stellt euch nicht einen normalen Strand vor, es ist anders. Aber man kann dort auch ein bisschen entspannen, direkt am direkt am Titicacasee sitzen sozusagen. Es gibt da auch direkt ein Hotel, ein sehr schönes, was man besuchen kann oder übernachten kann, wo man Ausblick auf den Titicacasee hat. Es gibt in Copacabana auch das ist so wie ein großer Berg oder kein großer Berg, ein Felsen vielleicht, wo man hochlaufen kann. Das sind die 13 Stationen von Jesus, die er gegangen ist. Und dann gibt es während dieser Wanderung, das ist relativ kurz, eine halbe Stunde vielleicht, gehst du dann an so verschiedenen Stationen vorbei, so ein bisschen religiös geprägt, und dann oben hast du dann noch mal so eine kleine Kapelle, und dann kann man Kerzen anzünden und beten und hast eine unfassbare schöne Sicht auf den Lago Titicaca. Ja.
Ah, mega. Das klingt wirklich nach einem tollen Programm für 3 Tage.
Ja.
Was ist aber, wenn ich jetzt mehr Zeit habe? Sagen wir mal 3 Wochen, weil Welche Route würde sich für sozusagen vielleicht anbieten?
Ja, wenn du 3 Wochen hast, würde ich schon sagen, kannst du es ein bisschen langsamer angehen, könntest zum Beispiel in Santa Cruz starten, wie ich am Anfang erwähnt habe, um einfach nur ein bisschen nicht auf der ganz krassen Höhenlage dich zu befinden. Von dort aus in Santa Cruz gibt es auch super schöne Sachen zu sehen. Du kannst in die Chiquitania fahren und dort vielleicht ein, 2 Tage Tour machen. Von dort aus weiter nach Sucre, Potosí. Sucre ist eigentlich der offizielle Hauptsitz Boliviens. La Paz ist nur der Regierungssitz, das wissen viele Leute nicht, aber das ist so. Und dann weiter zum Beispiel nach Potosí. Potosí ist die Minenstadt in Bolivien, wenn jemand Interesse hat, da ein bisschen mehr zu erkunden. Von dort aus auch dann weiter zum Salar de Uyuni. Salar de Uyuni ist der Salzsee, die Salzwüste von Bolivien, mittlerweile super bekannt, unfassbar schön. Dazu kann ich gleich noch ein bisschen was sagen. Und dann auch weiter nach La Paz. Von La Paz die gleichen Sachen, die ich gerade erwähnt hatte, wie zum Beispiel nochmal runter in den tropischen Regenwald. Von dort kann man sogar noch weiterfahren. Es gibt ein Boot, wenn du zum Beispiel diese Tour machst mit den Mountainbikes von La Paz aus, könntest du von dort sogar noch weiter mit einem Boot dann fahren und dann wirklich bis nach Rurrenabaque. Rurrenabaque ist auch mitten im tropischen Regenwald so gesagt. Und da kann man Touren machen, um wirklich in den Dschungel hereinzufahren, Tiere zu sehen, rosane Delfine, Affen, also alles Mögliche, was es wirklich gibt. Das ist eine Option. Man könnte allerdings auch einfach sagen, wir bleiben in La Paz und machen dort noch ein paar ja, Daytrips, wie zum Beispiel Tiwanaku. Das ist ein Gebiet, wo du die verschiedenen Inka-Steine findest, Reste, die Geschichte der Inkas, so ein bisschen auf die Spuren der Inkas zu gehen. Du hast mehrere Möglichkeiten, also kannst wirklich eine richtige Rundreise machen oder von La Paz aus dann noch kleine Spots machen und dann immer wieder zurück nach La Paz und dann irgendwann weiterfahren. Also kann ich dir so gar nicht sagen, was das Richtige ist. Es gibt verschiedene Varianten.
Würdest du sagen, kann man das auch sozusagen für sich alleine organisieren? Und wie komme ich dann von den einzelnen Orten hin und her? Also nehme ich mir einen Mietwagen oder
Ja, also
fahren irgendwie öffentliche Verkehrsmittel?
es gibt bestimmt vorausgefertigte Rundreisen, die kannst du ja auch von hier aus buchen, mehr oder weniger. Ich persönlich bin nicht so der Fan von, weil ich glaube, dass man da extrem eingeschränkt ist und in einen extremen Zeitplan folgen muss. Und das Schöne an Bolivien ist auch wirklich, dass nichts einem Zeitplan folgt und man wirklich das Leben einfach ein bisschen genießen kann. Der Tempo ist anders als in Europa und das ist ja auch gerade das Schöne daran, dass man die Dinge langsam angehen kann. Von dem her würde ich, wenn du die Zeit hast und du nicht unbedingt jemand bist, der sagt, ich muss alles vorgefertigt haben und genau wissen, was als nächstes kommt, dann kannst du das eigenständig organisieren. Natürlich auch in Verbundenheit mit irgendwelchen Agenturen für, sag ich mal, so dediziert, ne? Zum Beispiel, wenn du zum Salar de Uyuni bist, dann kannst du dir da die Tour buchen, aber es ist ja nur ein Bruchteil von vielleicht 3 Wochen und nicht die gesamten 3 Wochen. Und kannst dich sehr gut, die Inlandsflüge sind sehr, sehr gut, gerade von größeren Städten, ja, zum Beispiel La Paz Santa Cruz, Santa Cruz La Paz, Santa Cruz Uyuni, Santa Cruz Sucre. Also die größeren Städten würde ich definitiv Inlandsflüge empfehlen, weil die Entfernungen sind dann doch groß. Bolivien hat zwar nur ungefähr 10 Millionen Einwohner, aber hat dreimal eine größere Fläche als Deutschland. Also
Wow.
ja, von dem her sind die Distanzen doch relativ groß. Deshalb empfehle ich Inlandsflüge, aber ansonsten kannst du auch Busse benutzen. Die Busse sind super, je nachdem, wo du natürlich hin willst. Beispielsweise von La Paz zum Lago Titicaca nach Copacabana ist gar kein Problem. Nimmst einen Bus oder einen Minibus und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt von La Paz aber zum Salar de Uyuni möchtest, hast du die Option zu sagen, ich fliege lieber oder aber könntest auch über Nacht mit dem Bus fahren.
Ah, okay.
Genau, also da
Ja,
gibt es
super.
sämtliche Möglichkeiten, aber ich empfehle schon, bisschen eigenständig unterwegs zu sein, dennoch für diese Organisation der Reisen, ne, der vielleicht der Tagesausflüge oder vielleicht für einen Zalando Uni, dann doch eine Agentur zu nehmen, aber halt dediziert nur für diese Bruchteile und nicht für die gesamte Reise.
Ja.
Genau.
Ah, okay. Okay. Du hattest vorhin noch diese Salzbüste angesprochen. Erzähl nochmal genau, was ist das? Was ist das Besondere dran?
Ja gut, die Salzwüste ist mittlerweile relativ bekannt, sieht man auch auf Social Media sehr viel, ist ein Gebiet näher Uyuni, der Stadt Uyuni, wo du ein See, eine Wüste an Salz findest. Es ist alles wirklich weiß und weit. Und dementsprechend, wenn du dich da hinstellst, siehst du eigentlich nichts außer eine weiße Salzplattform, was einfach unfassbar magisch ist. Der Himmel spiegelt sich sogar irgendwie wieder durch diese Fläche. Wenn du in der Regenzeit zum Beispiel hingehst, dann läufst du über diesen See. Es ist nur Salz, ja. Man nennt es der Salzsee, aber es ist kein See, es gibt kein Wasser wirklich. Aber zur Regenzeit bilden sich halt so ganz wenig Wasser und dann spiegelt sich das alles wieder. Du hast dann so einen Reflex von dem Himmel, von deinem Auto, von dich, wo du stehst. Du hast die schönsten Sonnenauf- und Untergänge, die du in deinem Leben jemals erlebt hast. Und dieses Gefühl der, ja, einfach, weißt du, dieser Weite. Du hast halt einfach nichts außer diese weiße Salzwüste, ein magischer Ort. Ich habe es selbst erst als Touristin kennengelernt, als erwachsene Frau. In meiner Zeit in Bolivien habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Aber es war wundervoll. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich es nicht vorher gesehen hatte. Ja.
Wow, es klingt wirklich magisch, ja. Wunderschön.
Ist halt einfach eine riesige Salzwüste. Und du findest dort verschiedene Möglichkeiten, auch Touren zu machen. Mittlerweile tolle Hotels. Wenn du aber sagst, du magst es ein bisschen einfacher und abenteuerlicher, kannst du auch einfach in so kleinen Häusern, Hütten aus Salz übernachten, wo du quasi auch in einem Sleeping Bag übernachtest, wo du teilweise oder wahrscheinlich mit deinen ganzen Klamotten schlafen wirst, weil es saukalt ist.
Kalt, ja.
Ja, und aber einfach so ein bisschen dieses, ne, wie auch die Menschen dort teilweise leben, wirklich in solchen kleinen Hütten und Häusern. Oder aber du sagst, du magst es dann doch ein bisschen mehr komfortabler. Es gibt mittlerweile ein extrem krasses Salzhotel mitten in der Salzwüste. Ein Fünf-Sterne-Haus, wo du jegliche Möglichkeiten hast, auch für Spa und solche
Geschichten. Wie so ein Spa, ja.
Ja, geil. Ja, du hast da so thermalische Bäder in dem Hotel, aber auch für alle anderen, die das nicht wollen. Es gibt auch thermalische Bäder. Du besuchst Lagunas. Lagunas sind sowas wie, oh, was sind denn Lagunas? Ja, so wie kleine Seen.
Sind nicht also Lagunen.
Lagunen,
ne?
Ja. Danke, ja.
Ja, ja.
Wo du auch dann Flamingos siehst, verschiedene Tiere, Lamas natürlich. Also es hat was ganz, ganz Besonderes und ist,
mega.
Da kannst du 3 Tagestouren machen, 4 Tagestouren teilweise, also es ist wirklich ein Naturwunder, was so eine gewisse Magie gibt, wenn du dort bist. Man kann das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, man ist dann einfach so ein bisschen wortlos, wenn man da steht,
wow.
Weil man denkt, wow, ich wusste
also
nicht, dass
es
sowas gibt.
Also man muss Bolivien echt erleben, also das merke ich jetzt, je länger wir uns unterhalten, das klingt da echt wahnsinnig cool.
Und die Salzwüste
mega.
Ist mittlerweile auch wirklich ein Touristenort geworden, also das kann man nicht bestreiten und bestimmt dadurch, ne, hat es positive und negative Auswirkungen gehabt, aber trotzdem, wenn du heute noch hinfährst, ist es ein Ort, wo du sagst, du musst dahin. Du kannst nicht nach Bolivien und nicht zum Salardo Juni gefahren sein.
Ja, mega spannend, ja krass. Okay, Reisen ist für mich auf jeden Fall auch immer Kulinarik. Essen, Trinken, also ich muss alles probieren, wenn ich in dem Ort bin. Also ich bin überhaupt nicht diejenige, die dann irgendwie die ganze Zeit zu irgendwelchen Fastfood-Ketten rennt und sich da nur ernährt, sondern ich will alles ausprobieren.
Gut.
Also nicht unbedingt alles, aber
viel.
Die Sachen, wo ich sage, genau viel. Was sollte ich unbedingt probieren, wenn ich in Bolivien bin?
Franzi, da könnte ich dir eine Liste machen an Sachen. Es kommt natürlich, glaube ich, ein bisschen drauf an, was du gerne magst, ne, was dir gerne
Was ist
schmeckt.
dein Lieblingsessen?
Mehreres. Ich würde als erstes die Saldenia empfehlen. Saldenia sind gefüllte Teigtaschen, die man sehr gerne als Snack auch isst oder
Wie so
so.
Empanadas?
Ja, ähnlich. Sind halt gefüllt entweder mit Fleisch, mit Huhn, mit Ei, mit Oliven teilweise. Für Kinder gibt es auch etwas nicht so stärkere Varianten, sehr scharf, nicht scharf, süßlicher. Also es gibt verschiedene Varianten mittlerweile. Was sehr schön ist, es hat so einen schönen Saft. Und die Empanadas haben oft nicht so viel Saft. Die Saldenias haben oft sehr schönen Saft, dass du wirklich so sie trinkst sozusagen. Du machst so eine Seite auf und dann trinkst du den Saft raus. Ist einfach ein Must-Eat in Bolivien. Saldenias gehören zu unserem Alltag dazu, wirklich. Also oft frühstückst du und um 11 Uhr holst du dir nochmal eine Saldenia, weil es einfach irgendwie
Wo
dazu
bekomme
gehört.
ich das dann her?
Überall. Also du findest sie
Überall.
auf den Straßen natürlich, da würde ich, aber auch Touristen, die vielleicht nicht ja, sag ich mal, den Hygienestandards dort gewohnt sind, nicht unbedingt auf der Straße empfehlen, aber es gibt Lokale, wo du die findest, spezifische Lokale nur für Saldenias oder aber auch diverse Cafés, die Saldenias anbieten. Meine persönlichen sind präferierten sind Los Castores oder Paceña. Ja, aber es gibt so viele.
Wow.
Ja,
Mega, das klingt hier super gut.
das wäre jetzt eins, was ich sage, das so als kleinen Snack würde ich definitiv empfehlen. Und ansonsten, liebe Franzi, ich war überrascht, jetzt wo ich noch mal ein bisschen Zeit hatte, auch die Gastronomie in Bolivien und in La Paz zu erkunden, als ich im April dort war. Es hat sich unfassbar viel getan, ne? Also früher, ich weiß nicht, ob du das mal wusstest, aber Peru ist ein Land, was gastronomisch sehr hervorgehoben wurde oder wird, weil es eine sehr gute und gehobene Gastronomie hat. Und Bolivien, spezifisch La Paz, ist auf dem besten Weg dahin. Es gibt mehrere Restaurants, die mittlerweile Auszeichnungen haben, die zu den besten Restaurants in Südamerika gehören. Restaurants, die bolivianischen wirklich Ingredients, Zutaten nutzen.
Zutaten.
Und die aber in einer gewissen Fusion auch, ne, also so
Ja.
Fusion machen, aber richtig
Fusion, ja.
toll. Dadurch auch es gibt zum Beispiel das Restaurant El Gusto. Die haben sogar so eine gastronomische Ausbildungsstätte gebildet, wo sie jetzt den Jugendlichen in Bolivien auch ja, andere Möglichkeiten bieten, um sich zu bilden, um eine etwas gehobenere Ausbildung im Bereich der Gastronomie zu be bekommen. Wirklich super viele verschiedene Orte, wo man mittlerweile hingehen kann und was richtig, richtig Tolles bekommt. Und das ist natürlich für Leute, die sehr auf, ne, dieses gastronomische Erlebnis
Ja.
fixiert sind. Da gibt es verschiedene Dinge, die man ausprobieren kann. Es gibt aber dann auch die, wo man sagt, hey, geh einfach und probier alles aus. So dieses typische, die Heimatskost, ne, die Bürgerkost. Und da gibt es von Chicharrón bis hin zu Pique Macho oder Fricassé. Es gibt Suppen, es gibt Teller mit verschiedenen Fleischsorten und Kohlenhydrate. Wir Bolivianer, wir essen viel Fleisch und viele Kohlenhydrate, muss ich sagen. Und da gibt es verschiedene
Geil.
Varianten, wirklich von Suppen bis hin zu Vorspeisen, bis hin zu deftigeren Tellern. Und was man auch sehr gut essen kann, ich finde, meine persönliche Meinung, und ich war in Argentinien, ich finde, man isst sogar Fleisch besser in Bolivien. Speziell in
Was?
in Santa Cruz, richtig geiles Steak. Wow. Also unfassbar.
Mega.
Du hast jegliche Möglichkeiten, Dinge dort auszuprobieren und zu testen. Von gehobenerer Küche mittlerweile bis hin zu wirklich das Lokale, was du dann da irgendwie teilweise auch auf den Straßen findest. Ich esse gerne auf den Straßen, aber auch ich passe auf, weil auch ich habe manchmal nicht so Glück. Von dem her
Ja.
muss man ein bisschen aufpassen und gucken und auswählen, wo man dann hingeht.
Ja, okay, sehr, sehr, sehr gut. Ja, du hast vorhin schon angesprochen, Peru. Wir haben auch ein Peru-Tagebuch, wo man, ja, ich glaube, wir haben 5 Folgen zu Peru veröffentlicht und da haben wir uns auch über die Küche unterhalten und wie, ja, Fusion Kitchen und wie toll es auch in Peru ist, ja, dort verschiedene Gerichte zu probieren. Kann man sich gerne auch mal anhören. Ja, ich würde sagen, also wir sind hier mit der Zeit schon sehr, sehr vorangeschritten. Wir wollen noch ganz viele andere Themen ansprechen. Ich weiß nicht, was du sagst, aber liebe Esti, darf ich dich zu einem zweiten Teil einfach nochmal einladen, dass wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil aufnehmen, weil ich glaube, Bolivien ist wirklich so vielfältig, dass wir uns auch noch mal zu anderen Themen noch unterhalten. Wir haben so viel noch. Wir haben noch verschiedene Fragen, die wir noch klären können. Feste und Traditionen und überhaupt, dass wir uns da einfach nochmal unterhalten. Wenn du Lust hast, dann gerne.
Sehr gerne.
Jetzt zum Schluss habe ich aber trotzdem, würde einfach sagen, wir machen jetzt noch wie so eine kleine Schnellfrage- und Schnellantworte-Runde auch zu verschiedenen Themen zum Thema nochmal Reisevorbereitung.
Ja.
Ich würde sagen, wie ist es mit der Sprache? Vielleicht ganz kurz und knapp zusammengefasst, reicht es mit Spanisch, oder wenn man sozusagen tiefer auch in die indigene Kultur eintaucht, muss man da irgendwie noch anders sich vorbereiten
Nein.
oder was sagst du?
Nein, kannst du auch gar nicht. Die indigenen Sprachen wie Aymara, Quechua oder sonstiges, das ist nicht etwas, was du jetzt sofort so lernst. Ich glaube, ich kann zählen bis 10 auf Aymara und das war's. Mit
Ja.
Spanisch kommst du voran. Die meisten sprechen Spanisch auch, sag ich mal, in den kleineren Communities. Du musst wirklich sehr weit reingehen, damit du jetzt vielleicht irgendjemanden triffst, der kein Spanisch spricht. Es kann schon passieren, aber grundsätzlich bist du mit Spanisch safe und natürlich in der Stadt auch mit Englisch. Ja,
Mit
viele, viele
Englisch.
sprechen Englisch und man lässt und alle sind so herzlich, sie werden dich irgendwie verstehen. Mit deinem gebrochenen Spanisch kommst du auch so voran, das ist überhaupt kein Thema.
Okay. Würdest du uns empfehlen, ja, oder wie sollten wir uns vorbereiten auf unsere Reise? Vielleicht mit einem Reiseführer oder sagst du, okay, nee, dann sucht euch einfach einen Local Guide vor Ort, oder hast du irgendwie noch was anderes, wo du sagst, gibt es irgendwelche coolen Apps, die du uns empfehlen kannst? Wie können wir uns auf eine Reise vorbereiten?
Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Typsache, ne? Es gibt ja diejenigen, die gerne in einen Reiseführer reinschauen und sich wirklich vorbereiten wollen. Für diejenigen, die das so mögen, kann es nicht schaden. Man kann sich vorbereiten in der Hinsicht zu verstehen, was gibt es alles zu sehen und was möchte ich überhaupt sehen, gerade wenn man so begrenzte Zeit hat. Für diejenigen, die es vielleicht etwas spontaner mögen, würde ich mich vielleicht auch einfach überraschen lassen, indem ich hingehe, mir ein paar Local Guides oder Agenturen schon mal raussuche, ne? Ein bisschen Rezensionen lesen oder so ist bestimmt nicht verkehrt. Oder vielleicht mit jemandem sprechen, so was brauche ich, was brauche ich nicht. Du hast gerade Apps angesprochen, Touristik-Apps kann ich dir gar keine empfehlen, großartig. Was aber in Bolivien auch sehr gut funktioniert, ist Uber. Es gibt andere Applikationen, wo du gut und sicher fahren kannst. Oder du kannst natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Das ist auch nochmal eine Erfahrung für sich. Das muss man mal gemacht haben. Aber grundsätzlich gibt es da verschiedene Dinge, die man austesten kann. Und klar kann man sich informieren und ganz ehrlich, über ChatGPT oder sonstigen Plattformen, der spuckt dir mittlerweile alles raus, ja. Von dem her kann man sich da schon vorbereiten, aber ich bin schon der Typ, der auch sagt, Bolivien ist ein spontanes Land, das wirklich geprägt wird von dieser herzlichen Spontanität. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen darauf einlassen und gucken, was kommt. Und jeder in jedem Hotel oder in jedem Hostel wird dich guiden, wo du hingehen kannst, um deinen nächsten Schritt zu planen. Jetzt für Familien mit Kindern. Ja, denke ich, ist es schon wichtig, vielleicht da nochmal zu gucken, auf was kann ich achten, was ist für mich wichtig auch. Es gibt jede verschiedene Typen Mama. Ich bin ja auch selbst zertifizierte Schlafberaterin. Ich lege extrem viel Wert auf den Schlaf meiner Kinder und bereite mich dementsprechend auch bei jeder Reise, sei es Bolivien oder nicht, darauf vor und informiere mich vorab, wo gehe ich hin, wie sind die Gegebenheiten, was muss ich mitnehmen. Aber sonst grundsätzlich würde ich sagen, mach das so, wie es.
Hast du da bei dem Thema spezielle Tipps? Also was wir jetzt beachten können. Ich bin ja selbst Mama und ja, schon allein der Flug Wie schlafen deine Kinder im Flugzeug?
Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Also jetzt Thema Reisen mit Kindern allgemein, wie du ja auch gerade gesagt hast, würde den Rahmen sprengen. Man muss sich, glaube ich, als erstes darauf vorbereiten, dass es nicht so laufen wird, wie wir es kennen und wie wir es gewohnt sind. Und ich glaube, man muss sich den Druck nehmen und verstehen, es ist okay, wenn alles mal ein bisschen anders läuft. Dennoch, gerade bei solchen Langstreckenflügen, sage ich immer, bereite dich vor. Ich bereite mich vor. Nicht nur in Sachen Snacks, extra Klamotten. Mit meiner kleineren Tochter ist es mir oft passiert. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das kam vom so lange Sitzen. Die ist mir viermal ausgelaufen. Das passierte mir sonst nie. Und Gott sei Dank hatte ich genug Wechselklamotten dabei. Ja, das ist bei größeren Kindern, denke ich, nicht so ein Thema, aber bei Windelkindern schon. Also Snacks, Klamotten, ne, gerade Milch, Prämilch genug, oder diese ganzen Dinge, die du einfach für die Reise benötigst. Aber
Warst
ansonsten
du mit deinen Kindern schon in Bolivien?
oft mit beiden,
Oft,
als
ja.
sie die beide, also mit meiner ersten war sie 6, 7 Monate alt und mein zweiter auch das erste Mal mit 7 Monaten. Also ich bin mit Babys verreist, so wie mit kleinen Kindern verreist.
Wie lange ist der Flug?
Lang.
Wie lang?
Ja, also es gibt keinen direkten Flug natürlich. Das heißt, du wirst
Ja.
immer eine Skala machen und die beste Verbindung, würde ich sagen, ist teilweise Frankfurt, München zum Beispiel, Madrid, Madrid, Santa Cruz. Und dann würde ich bei Kleinkindern, würde ich auch sagen, mach in Santa Cruz eine Pause, leg da 2, 3 Tage ein. Weil sonst
Ja.
müsstest du nochmal aussteigen und nochmal rüberfahren, fliegen nach La Paz. Du musst in Santa Cruz auch immer deine Koffer nochmal rausnehmen, weil da gibt es Kontrollen. Das zieht sich dann extrem. Also von dem
Ja.
her gerne von deinem Standpunkt Zürich, München, Frankfurt, Madrid, Madrid, Santa Cruz ist eigentlich, würde ich sagen, die beste Verbindung. Ich empfehle auch immer Nachtflüge. Es gibt einige, da gibt es keine Nachtflüge, da hat man dann das große Problem. Aber ansonsten empfehle ich wirklich Nachtflüge und sie werden nicht so viel schlafen, sie werden auch nicht so gut schlafen, aber ich sag immer, priorisiert trotzdem so gut es geht den Schlaf und versucht es so, wie es halt irgendwie funktioniert, dass sie so einigermaßen den Schlaf bekommen, zum Beispiel. Weil, was viele nicht wissen, ist, so weniger Schlaf, unruhiger am Tag. Die Unruhe am Tag führt wieder zu weniger Schlaf tagsüber, zu einem Nickerchen. Das führt wiederum zu schlechten Schlaf in der Nacht. Das ist ein Teufelskreis. Ein gesunder Rhythmus ist schwer einzuhalten, während man im Urlaub ist. Aber man kann es priorisieren, indem man sich so ein bisschen vorbereitet und auch Verständnis dafür hat, was ist denn überhaupt wichtig, damit mein Kind den Rhythmus beibehalten kann und gut schlafen kann. Zum Beispiel in dem Beispiel, ja. Das denke ich ist wichtig, aber im Flieger wird es da wenige Möglichkeiten geben. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, ne? Man kennt ja die Babybassinetz für die Babys. Für die Größeren gibt es mittlerweile auch Sachen, die man benutzen kann. Ich habe es mal ausprobiert. Ich war nicht ganz so erfolgreich. Es gibt solche, so wie Kopfkissen, die man so aufblasen lassen kann, damit sie sich richtig hinlegen können. Fand ich bisher noch nicht den Game Changer. Wenn ich ihn finde, sage ich dir Bescheid.
Ja, unbedingt.
Aber ja, ich glaube, was wichtig ist, gerade auch bei Langstreckenflügen, ist so ein bisschen Entertainment mitzubringen, weil was ich sehr oft sehe und was auch voll okay ist, Screen Time, ne, also Bildschirmzeit ist muss
Absolut.
sein. Es geht nicht anders bei
Ja,
so einem
ja.
10, 11-Stunden-Flug. Aber was ich schon auch oft beobachtet habe, ist gerade die Kinder, die dann wirklich 3, 4 Stunden durchgehend geschaut haben, die sind danach so gaga, die können dann gar
Ja.
nicht mehr aufhören. Das heißt, ich empfehle wirklich bisschen Bildschirmzeit, wenn es sein muss, Pause einlegen, etwas spielen. Es gibt verschiedene Dinge, die man mitnehmen kann. Dann kann man noch mal eine Session einlegen, aber wirklich nicht dieses Durchgehende. Damit tut ihr euch
Ja.
auch im Thema Schlaf keinen Gefallen.
Ja. Absolut. Oh Mann. Ich sehe, also wir haben so viele Themen, worüber wir uns unterhalten können. Das ist auch immer super spannend. Okay, lass uns, also, was ich noch sagen wollte. Wer sich da nochmal gezielter interessiert, ne? Du hast ja auch eine Instagram-Seite. Olivia Sleeps ist, ich glaube, deine Tochter gewesen, die nicht geschlafen hat.
Olivia, meine Tochter, hat sehr schlecht geschlafen, das ist richtig. Und aufgrund dessen ist dieses Herzensprojekt zum Leben gerufen worden. Ich mache das jetzt schon seit über 2 Jahren. Zertifizierte Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder, von wirklich präventiv, also nicht geborenen Kindern sozusagen bis hin zu Fünfjährigen. Genau, und wir können, ich gehe verschiedene Dinge an, das ist auch sehr, sehr komplex, aber für Kinder, die Schwierigkeiten haben im Thema Schlaf, für Eltern, die frustriert sind, deren Leidensdruck sehr hoch ist, weil Kinder extrem viel Begleitung brauchen zum Einschlafen wie zum Weiterschlafen, Kinder, die schlechten Rhythmus haben, die einfach wenig schlafen tagsüber, was sich auch oft auf die Nacht auswirkt, genau, können sich jederzeit bei mir melden. Ja. Um diese Dinge anzugehen. Auch Thema Reisen ist oft eine Sache, die man kann es machen. Man kann verschiedene Rahmenbedingungen schaffen, damit es einfacher wird. Man muss es nur wissen.
Ja. Okay. Ich packe auf jeden Fall deine Seiten mit in die Shownotes und dann kann man dich gerne dazu auch kontaktieren.
Ja, natürlich, sehr gerne.
Ja. Okay, jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen. Zwei Abschlussfragen habe ich aber noch an dich. Und zwar ist mein Podcast ja Handgepäck und ich möchte jetzt von dir wissen, hast du irgendein Gadget, was du immer im Handgepäck hast?
Ja.
Ich dachte jetzt, du zeigst es hier im
Video. Nein. Ich empfehle absolut Sonnencreme. Sonnencreme, weil gerade auch in La Paz, aber natürlich auch in Santa Cruz oder in anderen Städten ist es sehr warm. Es ist sehr tropisch, das heißt auch da Sonnencreme. Aber in La Paz, Potosí, Uyuni, es liegt sehr hoch. Dadurch ist die Sonne, die knallt. Das ist sauheiß und die verbrennt richtig. Das heißt wirklich immer schön Sonnencreme dabei haben. Die europäische Haut ist es nicht gewohnt. Und da muss man auf sich aufpassen. Und ansonsten ein großes Thema, was ganz viele nicht wissen, ist in Uyuni, in La Paz, gerade in den hochgelegenen Orten und Städten, ist es immer schön relativ warm, dadurch, dass die Sonne, wenn Sonne da ist und du stehst in der Sonne, ist es teilweise schon zu heiß, weil es, wie gesagt, knallt. Soweit du in den Schatten gehst und soweit die Sonne weg ist, ist es saukalt. Das heißt, ich habe in meinem Handgepäck immer einen guten Pulli dabei oder irgendwie eine Jacke, auch wenn ich tagsüber rausgehe und ich weiß, es ist gerade warm und ich kann mit dem T-Shirt sein, ich nehme immer was mit, weil ich genau weiß, es wird kälter. Also dieses, es schwankt viel. Du kannst an einem Tag 50 Mal den Pulli nochmal ausziehen, weil wenn du in einem Ort sitzt, wo gerade Schatten ist, wird dir kalt. Wenn du aber so wieder in der Sonne stehst, ist es wieder zu heiß. Genau.
Oh, Wahnsinn.
Pulli anziehen. Mitnehmen.
Ja, sonst schreit gleich die nächste Erkältung.
Genau.
Okay, dann letzte Frage. Wir haben eine Handgepäck-Spotify-Playlist mit lauter Reiseliedern aus den ganzen Destinationen, die ich vorstelle. Da sind echt schon unfassbar viele. Stundenlange Lieder sind da schon drauf. Also die ganze Playlist quasi stundenlang. Was packen wir jetzt noch dazu? Ich habe auch einen Song mal rausgesucht. Bin gespannt, ob du vielleicht genau denselben hast. Aber mach du erst mal.
Ah, oh, Franzi, das ist ja fast wie beim Essen. Da kann man sich nicht auf eins fixieren. Das ist ja, also da gibt es zig. Ich kann dir mehrere geben. Die meisten sind auch immer sorgen für sehr gute Stimmung. In Bolivien gibt es traditionelle folklorische Tänze und Lieder. Und es gibt auch El Carnaval de Oruro. Das ist ein sehr bekannter Karneval, den ich auch sehr empfehle. Nicht unbedingt mit Kindern. Können wir darüber ein andermal sprechen, weil es ist sehr laut, sehr chaotisch und es wird auch viel getrunken. Gehört zur bolivianischen Kultur dazu. Die Feierei. Genau. Und dort spezifisch, aber auch im bolivianischen Alltag, oft hört man halt folklorische Musik. Und es gibt verschiedene Arten. Es gibt Caporales, Morenada, Tinku, Cuyahuada. Also es gibt so viele verschiedene Tänze. Und ich habe eins, was mir sehr gut gefällt, weil es mir nicht nur dieses Gefühl gibt, Karneval und auch Folklormusik. Ich mag es sehr gerne, weil es ist auch ein Lied, was wir junge und alte Menschen auch noch irgendwie hören, weil es ist nicht so, dass diese Folklormusik ständig gehört wird. Das ist so, als würdest du jemanden in Deutschland irgendwie, hörst du jeden Tag Schlager?
Volksmusik? Nee.
Weißt du, oder Volksmusik machst du auch nicht, gell? Das ist so ein bisschen ähnlich, je natürlich, was für eine Region, die indigenen Gemeinschaften hören das vielleicht mehr, aber es gibt so Regionen, die hören das halt nicht so oft. Aber das ist ein Lied, das ist ein Caporal, also kommt aus dem Tanz der Caporales und momentan oder seit Jahren schon sehr bekannt und man hört es einfach auch schon so auf normalen Partys, wenn man mal unterwegs ist oder wenn du im Minibus, also in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt und dann hörst du es im Radio. Und ja, deshalb ist es eins meiner Lieblinge. Schicke ich dir gerne zu. San Simón de lo Mejor heißt es. Und sorgt für gute Stimmung. Und zeigt nochmal so ein bisschen diese Folklore-Facette, die man auch erleben kann. Je nachdem, wo man ist.
Ja.
Und wenn man das möchte, ja.
Das packe ich auf jeden Fall mit auf die Liste. Ich habe auch ein Lied rausgesucht, quasi auch Lebensfreude pur. Und zwar tanze ich ja auch sehr, sehr gerne. Und bei mir habe ich jetzt genommen La Cumbia Boliviana von der Bonnie Lobby.
Lustig, ich habe gestern noch überlegt, Mensch, was ist, wenn sie mich bestimmt nach irgendwelchen Liedern fragt oder so? Dann muss ich irgendeine Empfehlung aussprechen. Und dann habe ich noch gedacht, La Cumbia Boliviana von Bonnie Lobby. Bonnie Lobby ist ein bolivianischer Musiker aus Santa Cruz und ist super bekannt mittlerweile. Und das Lied ist auch mega bekannt worden. Wäre meine zweite Wahl gewesen. Ich habe jetzt das andere gewählt, weil es etwas mehr Tradition
traditioneller ist,
aber definitiv La Cumbia Boliviana.
Top. Ja, cool. Da packen wir beide mit drauf. Liebe Esti, ich danke dir. Also du hast mir wirklich Bolivien schmackhaft gemacht und ich glaube auch nicht nur mir. Und wie gesagt, also wir machen, ich denke, es schreit nach einem Teil 2 irgendwann und ja, dann schauen wir mal. Also herzlichen Dank für diese ganzen Eindrücke. Also das muss ich jetzt erstmal verarbeiten alles.
Sehr gerne.
Ja, und wie verabschiedet man sich?
Hasta luego, hasta pronto heißt bis bald. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle nur sagen, diejenigen, die Interesse haben, Bolivien ist ein unfassbar unentdecktes Land. Und ich glaube, jeder, der seinen Horizont erweitern möchte und der Tradition noch sehen möchte und der vielleicht sogar auf den Straßen die Tradition, es gibt Frauen, die noch in Trachten rumlaufen, die das erleben wollen, dann fliegt nach Bolivien, ihr werdet es nicht bereuen, aber nehmt euch die Zeit und ja, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat.
Ja, wie sagen wir? Hasta pronto.
Hasta pronto, sí. Hasta pronto, aber das ist, weißt du, wie wir Bolivianer sind? Wir sind ja so, hasta pronto, te mando un beso y un abrazo y nos vemos.
Nos vemos.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?